Der Apostel Paulus spricht davon, dass er von Gott den Auftrag bekommen hat, ein ganz wunderbares Geheimnis zu enthüllen. Und das steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist dieses wunderbare Geheimnis. Ich habe euch etwas mitgebracht. Das tue ich mal hier weg. Weiß jemand, was das ist? Tulpenzwiebeln, genau. Das sind nicht die Zwiebeln für die Bratpfanne, sondern das sind Tulpenzwiebeln. Ich musste einfach an Tulpenzwiebeln denken. Ich habe gedacht, wo kriege ich die jetzt her? Und dann bin ich in den Gartencenter gegangen und das Gartencenter, und dort gab es die Zwiebeln eben jetzt gerade schon, dass sie eben hervorspitzen, und eingepflanzt werden sie im Herbst. Ich habe ganz viel gelernt, und dann im Frühling werden sie blühen und dann können wir uns daran freuen. Es sind kleine Tulpenzwiebeln, sie sehen recht unscheinbar aus, aber wenn man sich ein wenig mit ihnen befasst, kommt man zu interessanten Erkenntnissen. Ich finde, sie sind faszinierend. Diese kleinen Zwiebeln haben richtig Potenzial. Wenn sie im Herbst eingepflanzt werden, dann kommt aus ihnen eine wahre Blütenpracht hervor. Sie ist so schön, dass die Tulpe zu einer der beliebtesten Blumen der Welt geworden ist. Es gibt ganz unterschiedliche Farben und Formen. Und schon die alten Perser, hört, hört, ihr jungen Perser hier unter uns, die Tulpe galt als eine königliche Blume, eine königliche Pflanze, weil ihre Blüte an einen königlichen Kopfschmuck, einen orientalischen Turban erinnert. Und jetzt passt gut auf, wahrscheinlich hatte Jesus Tulpen vor Augen, als er seinen Jüngern sagte: Schaut auf die Lilien auf dem Felde, wie wunderbar sie gemacht sind. Jetzt kriegen einige Fans hier einen Schrecken, dass wir eine Umbenennung vielleicht machen müssen. Die Darmstädter Tulpen. Aber das machen wir nicht. Diese Tulpenzwiebel lässt auf eine herrliche Blüte hoffen, weil dieses kraftvolle Potenzial in ihr enthalten ist. Und daran musste ich eben denken, als ich dieses Schwärmen des Apostels Paulus über Christus in euch hier gelesen habe. Das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wenn Christus in euch erstmal aus euch herauskommt und zum Blühen kommt, dann wird die Herrlichkeit Gottes erfahrbar und fängt an zu leuchten, wenn sie aus euch herauskommt. Das Reich Gottes wird sichtbar, fühlbar, schmeckbar mitten in dieser Welt. Und ein wesentliches Erkennungsmerkmal der Herrlichkeit Gottes ist, dass sie Leben hervorbringt und Leben fördert. Genau das, was Jesus ja auch getan hat in seinem Leben, als er auf dieser Erde war. Es ist sein Charakter gewesen und es ist es bis auf den heutigen Tag. Er hat den Tod überwunden, er hat ihn durch sein Erlösungswerk überwunden, aber auch im Leben der Menschen, die sich an ihn gewandt haben, um Hilfe zu bekommen. Und er hat immer wieder den Tod überwunden und Leben hineingebracht. Und dieser Charakter Gottes soll und kann auch im Leben der Jünger Jesu bei dir und bei mir durchbrechen. Und deshalb auch der Vergleich eben mit der Tulpenzwiebel. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass Paulus derartig von Jesus Christus begeistert ist. Er hat Jesus nämlich nie persönlich kennengelernt, zumindest nicht zu dessen Lebzeiten hier auf Erden. Paulus war ursprünglich sogar ein fanatischer Christenhasser. Der Name Jesus Christus, das war für ihn das allerschlimmste Reizwort. Und die Frucht seines Lebens war zu diesem Zeitpunkt einfach der Tod, den er über ganz viele Menschen gebracht hat. Aber es gab einen Wendepunkt in seinem Leben. Als Paulus nämlich wider Erwarten doch noch eine Begegnung mit Jesus hatte. Als er da auf dem Weg war, die Christen zu verfolgen, ist er dem auferstandenen Herrn persönlich begegnet, er hat sich ihnen nicht in den Weg gestellt. Und Paulus fragte, wer bist du, Herr? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann wurde Paulus 3 Tage lang blind und in dieser Zeit betete er 24/7. Er betete rund um die Uhr, er hatte auch nichts anderes zu tun. Und obwohl seine irdischen Augen geschlossen waren, wurden die Augen seines Herzens geöffnet. Und er fing an, Gott zu erkennen in Jesus Christus. Und er nahm Jesus Christus an und ließ sich taufen. Jesus Christus wurde der größte Schatz in seinem Leben. Und diesen Schatz wollte Paulus fortan nicht nur für sich behalten, sondern mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Es gibt ja Menschen, wenn sie einen Schatz haben, die wollen ihn nur für sich alleine behalten und verstecken. Aber dieser Schatz des Lebens, der nimmt auch nicht ab, wenn man ihn teilt, sondern es ist genug für alle da. Bei Gott herrscht kein Mangel. Da gibt es keine Gewinn-Verlust-Rechnungen nach dem Motto, ich gewinne. Kennen wir ja, first. Nein, bei Gott gibt es das nicht, die einen Gewinner, die anderen Verlierer, sondern Gottes Charakter ist, dass für alle genug da ist. Und Paulus schreibt dann, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Man merkt Paulus die Faszination an. Er hat ein Geheimnis entdeckt, das ihn immer tiefer in seinen Bann zieht und ihn immer mehr und mehr fasziniert. Übrigens, Paulus war alles andere als sentimental. Man könnte auch sagen, er war ein harter Knochen. Er ging Konflikt nicht aus dem Weg, er war ziemlich direkt. Aber hier, dieses Geheimnis, das hat ihn im Wortsinn wirklich umgehauen. Er fiel nämlich nieder, als er Jesus Christus begegnete. Und es hat ihn dazu gebracht, sein gesammeltes Wissen, alles, was er vorher für richtig hielt, nochmal zu überdenken und in einem völlig neuen Licht zu sehen. Dafür hat er dann auch eine ganze Zeit gebraucht. Aber dann sah er die Welt plötzlich mit neuen Augen, fasziniert von Jesus Christus. Und nun möchte er Menschen dazu motivieren, Jesus Christus aufzunehmen und anzunehmen. Und diejenigen, die ihn angenommen haben, wie zum Beispiel die Christen in Kolosse oder auch hier viele oder die meisten von uns hier in der Versammlung, die möchte er ermutigen und begeistern und sagen, bleibt fasziniert oder werdet neu fasziniert. Und deshalb holt er dann auch einige Kostbarkeiten aus diesem unergründlichen Schatz Jesus Christus hervor und prägt sie uns und den Christen damals noch einmal ein. Kolosser 2, Vers 9, er sagt, in Christus wohnt die ganze Fülle des Wesens Gottes in leiblicher Gestalt. Menschen suchen Gott. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, auch in unserer Zeit, wo so viele säkular ticken, gerade in unserem Kulturkreis, dass doch die meisten Menschen Sehnsucht haben nach Gott. Aber sie wissen nicht, wie er ist und wie er zu finden ist und wo er ist. Und Paulus sagt, hey, es ist geklärt. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Er ist wahrer Mensch und er ist wahrer Gott. Und das hat er selber erfahren, als er ihm begegnet ist. Gott hat sich uns in Jesus Christus offenbart und er tut es immer noch. Und ich würde heute hier nicht stehen, wenn ich nicht Jesus Christus so begegnet wäre auch und zu dieser Überzeugung gekommen wäre, ich stehe vor dem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott hat seine Hand auf mich gelegt. Und das hat mich zum Leben erweckt. Und wann war das? 1996 76 habe ich mich taufen lassen. Das sind jetzt dann 40 Jahre. Da kriegt man schon einen richtigen Schrecken manchmal. Ne? Nein, es ist kein Grund zum Schrecken, sondern sich zu freuen, weil wir Gott immer mehr entgegengehen. Und diese Faszination für Jesus eigentlich nicht abnimmt, sondern zunimmt. Dann sagt Paulus, ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Paulus spricht zu denen, die Christus im Glauben angenommen haben und die das dann in der Regel auch in der Taufe festgemacht haben. Und er sagt, ihr seid untrennbar mit Christus verbunden. Ihr seid mit ihm gestorben und seid mit ihm auferweckt worden und lebendig gemacht worden. Und deshalb möchte ich dir zurufen, weil Christus in dir lebt, ist dieses Leben da und du sollst zuversichtlich auf die Kraft Gottes vertrauen. Du hast Jesus Christus angenommen, aber du empfindest diese Aussagen jetzt vielleicht als zu optimistisch und zu positiv. Kann das sein? Ich weiß es nicht, ich habe ja schon viel erlebt, auch dieses. Dann könnte ich ein paar deprimierende Schriftstellen jetzt raussuchen. Aber das brauchen wir nicht. Nein, gerade wenn wir vielleicht nicht so gut drauf sind, wenn wir Zweifel haben, wenn wir niedergedrückt sind oder denken, wie soll ich das alles schaffen? Gerade dann dürfen wir diesen Zuspruch in uns aufsaugen, dass wir mit Christus verbunden sind, ganz unabhängig auch von unseren Gefühlen, weil Gott es einfach getan hat in seiner Gnade. Und das hebt uns wieder in die Höhe. Und schließlich den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für ungültig erklärt oder er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Keine schöne Vorstellung, solch ein Schuldschein. Ich habe mir das mal so überlegt, ein Schuldschein, auf dem wirklich so jedes Versagen meines Lebens von der Geburt an aufgeschrieben ist und ich kann da nichts ausgleichen durch irgendwelche guten Werke, die ich später mal tue, sondern das summiert sich alles auf. Was für eine Erleichterung, dass dieser Schuldschein mit Christus am Kreuz wirklich beseitigt worden ist. Im Kreuz Christi ist Kraft, alle Schuld zu beseitigen in meinem Leben und in dieser Welt. Wow. Und schließlich, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Paulus war nicht naiv. Er hat sich mit Mächten und Gewalten angelegt. Er hat auch Blessuren erlitten. Er hat gelitten. Er hat gekämpft, aber bei all dem Leidenschaft und dem Kampf, den er hatte, wusste er, und das war auch sein Antrieb, Jesus ist Sieger und deshalb kann ich mich in diese Herausforderungen hineinstürzen. Und letztlich ist es die Sehnsucht des Apostels, es soll sich etwas bewegen. Die Herrschaft und die Herrlichkeit Jesu Christi soll zum Durchbruch kommen. Und wenn ich noch einmal zurückkommen darf auf so das, was ich am Anfang auch dieses Jahres oder auch schon vorher gespürt habe und immer wieder merke, ist, dass es mehr und mehr Menschen gibt, Christen, aber auch Nicht-Christen, die sagen, es muss etwas vorwärts gehen. Es muss sich etwas tun. Wir brauchen wirklich die Gegenwart Gottes. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Und genau hier, denke ich, im Wort Gottes finden wir den Antrieb dafür und die Wegweisung und die Motivation. Die Welt wartet darauf, dass diese Herrlichkeit Gottes durchbricht. Und vielleicht geht es dir auch wie mir, dass du auch manchmal in dich hineinschaust, wo ist da jetzt Christus? Und vielleicht denkst du, kann ihn gerade nicht finden, muss ein bisschen suchen. Und du denkst, es könnte einfach mehr sein. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass wir das auch zulassen und sagen, ja, wir brauchen mehr. Wie kann dieses Potenzial, was da ist, Christus in dir und in mir, wie kann das nun auch zur Entfaltung kommen? Oder wenn wir nochmal eben zu unserer Tulpenzwiebel hier kommen, wie kann das Wachstumspotenzial, was in ihr angelegt ist, nun auch wirklich auch herauskommen? Und eine freundliche Floristin im Gartencenter, die hat mir das dann erklärt am letzten Freitag. Sie hat gesagt, und das mir auch hier demonstriert, die Zwiebel muss im Herbst ins Erdreich eingepflanzt werden. Sie ist verborgen unter der Oberfläche, eingehüllt in nährstoffreiche Erde und Feuchtigkeit. Langsam bilden sich in diesem Umfeld Wurzeln aus, die die Nährstoffe und die Feuchtigkeit in die Zwiebel hineinsaugen, und peu à peu spitzt ein grüner Halm heraus, und im Frühjahr, wenn die Sonne scheint und es wärmer wird, bricht das Leben nur so hervor und die Blüten richten sich leuchtend und strahlen auf. Alle Welt freut sich an dieser Herrlichkeit. Und dieses Bild im Hinterkopf, ihr Lieben, frage ich jetzt, was braucht dieses großartige und faszinierende Potenzial Christus in uns, um zum Durchbruch zu kommen und zu leuchten? Wenn Bill Heibels sagt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, und damit meint er ja wohl, Christus in euch ist die Hoffnung der Welt. Und es ist, denke ich, wie bei der Zwiebel, auch wir brauchen das Eingepflanztwerden, die Bewässerung, die Zeit, die richtigen Wachstumsbedingungen. Genau das sagt der Apostel. Er sagt, seid in ihm, in Christus, verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Das heißt, Christus in uns braucht es, dass wir auch in Christus leben. Das sind zwei Dimensionen, Christus in uns und wir in Jesus Christus. Und dass wir aktiv diese Einwurzelung tatsächlich auch erleben, das ist kein Automatismus. Seid in ihm verwurzelt und gegründet, heißt doch nichts anderes. Achtet darauf, dass ihr für ein Umfeld sorgt, das das Leben von Christus in euch fördert und zur Entfaltung bringt. Das ist der Schlüssel heute. Und ich möchte mit euch da nochmal hineingehen. Was gehört dazu, sich in Christus zu verwurzeln und sein Leben auf ihn zu bauen? Und das erste ist die Bewässerung durch das Wort Gottes. Ich habe in der letzten Woche eine kleine Primel geschenkt bekommen von einigen Deko-Mitarbeitern. Du weißt es. Und ich habe sie dann in meinen Zimmer gestellt und ich habe sie dann 2 Tage nicht gegossen. Ich habe jetzt kein Bild davon mitgebracht. Und dann habe ich eine Rettungswerk, die hing alles runter, ne? weil die war kurz vorm Verenden. Dann habe ich sie richtig gewässert und Gott sei Dank, sie hat sich erholt. Also heute Morgen habe ich sie angeschaut, sie sieht wieder ganz ordentlich aus, aber sie braucht noch ein bisschen Zeit, um sich zu erholen. Vielleicht stelle ich sie euch dann mal noch vor. Aber man merkt, wenn sie nicht begossen wird, dann schrumpelt sie zusammen und dann wird nichts aus ihr. Und Paulus betont auch immer wieder, dass er das Wort Gottes reichlich predigt. Er ist wie ein Gärtner, der denkt, dass seine Pflänzchen reichlich bewässert werden müssen, damit sie saftig und grün im Beete stehen. Und dieses Wasser des Lebens, das ist das Wort Gottes. Wir sind ja im Reformationsjubiläumsjahr. Und Martin Luther, der passt ja dazu, hat gesagt, wenn ich ohne das Wort bin, nicht daran denke, noch damit umgehe, so ist kein Christus daheim, ja auch keine Lust und Geist. Ein tolles Wort. Es ist also ein strategisches Ziel des Apostels, und das ist nun wichtig, dass sie nicht mehr nur darauf warten, dass andere die Gießkanne über ihnen ausgießen, sondern dass sie selber die Gießkanne ergreifen und sich selber begießen. Und das ist eben der Unterschied zur Blumenzwiebel. Das kann die nicht machen. Aber ich denke, es ist okay, dass es da noch einen Unterschied gibt, oder? Ich freue mich über eine WhatsApp-Gruppe vom Männertag in Wiedenest, die sich gebildet hat und wo eine Initiative war, miteinander die Bibel zu lesen durch das Jahr. 4 Kapitel am Tag. Und einige Wackere haben sich dann eben jetzt zusammengeschlossen, Männer mögen die Herausforderung, und gesagt, wir packen das miteinander. Und ich finde das eine super motivierende Sache. Und vielleicht schließen sich ja andere noch an und sagen, ja, ich pack's. Und ja, lass dich doch herausfordern. Es ist gut, das Wort Gottes reichlich über sich auszugießen, in einem Jahr durch die Bibel zu gehen. Dann zweitens das Erdreich. Ich möchte es nennen, das Erdreich bedeutet für mich heute fasziniert sein von Jesus. Die Frage ist, hast du darauf überhaupt einen Einfluss, wovon du fasziniert bist? Das kommt aus dem Lateinischen, fascinare heißt fesseln. Also wenn ich fasziniert bin, bin ich von einer Sache gefesselt. Manche Leute sind vom Handy gefesselt. Ne? Ständig passieren auch Unfälle, wenn man immer auf das Handy guckt und es mir auch passiert. Genau. Aber wovon lässt du dich fesseln? Und eine ganz entscheidende Erkenntnis, und das ist mir in den letzten Monaten nochmal so richtig wichtig geworden, und du entscheidest selber, wovon du dich faszinieren und fesseln lässt. Je mehr Aufmerksamkeit du einer Sache schenkst und je ausdauernder du dich in sie vertiefst, umso mehr wird sie dich fesseln, faszinieren und prägen. Wenn wir uns darüber mal jetzt unterhalten würden, was das alles dann auch so ist in unserem Alltag, würden wir sicher einiges zusammenbekommen. Und deshalb sage ich dir, du entscheidest, wovon du fasziniert bist. Und deshalb kannst du dich auch dazu entscheiden, auf Christus zu schauen, in Christus zu leben, ihn anzubeten und anzuschauen und dich von ihm begeistern zu lassen. Und je mehr du das tust, umso mehr wirst du auch von seiner Wirklichkeit erfasst werden und begeistert sein. In der Apostelgeschichte heißt es, sie verharrten im Gebet. Und in mir keimt immer mehr die Erkenntnis auf, wir wissen gar nicht, was das ist, im Gebet zu verharren. Aber wir können es ja lernen. Ich glaube, dass diese Faszination von Jesus, wenn sie so um sich greift, ein Katalysator ist für das Reich Gottes. Da kommt richtig Leben hervor. Und nun das Dritte, ich möchte es nennen, für das Leben kämpfen. Wir denken vielleicht, so eine Pflanze, die wächst so ganz harmonisch und von alleine. Aber das stimmt nicht. Tatsache ist, sie arbeitet sich an die Oberfläche. Sie muss sich richtig anstrengen. Sie ringt um das Leben. Ein Förster hat vor kurzem mal ein Buch über die Bäume im Wald geschrieben und das ist voll das Hauen und Stechen zwischen den einzelnen Baumarten. Das merkt man so im Augenblick nicht, aber über 50 Jahre. Die Buchen gegen die Kiefern und die Eichen und was da los ist, sind langsame Bewegungen. Wenn man das so im Zeitraffer machen würde, wäre das voll. Da wird wirklich gearbeitet, um das Leben gerungen. Und Paulus sagt, dass er das auch tut, dass er das für uns getan hat. Er hat gesagt, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werke ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Warum will er das eigentlich, dass sie das wissen, dass er so für sie kämpft? Vielleicht, dass sie wissen, ah, der hat uns aber lieb. Ich denke aber auch deshalb, weil er weiß, hey Leute, ihr müsst auch kämpfen. Ihr müsst euch auch einsetzen. Kämpft doch auch für euch selbst, dafür, dass das Leben wirklich hervorkommt, das Jesus in euch hineingelegt hat. Paulus will die Jünger und uns herausfordern, selber zu kämpfen. Die Einwurzelung in gutes Erdreich ist nämlich ein aktiver Prozess der Nachfolge Jesu. Das liegt tatsächlich in unserer Hand. Das ist der Unterschied zwischen der Blumenzwiebel hier, der Tulpenzwiebel und uns. Und wie gut, dass ich ein Mensch bin. Ich bin schon sehr dankbar dafür. Mitte letzten Jahres, als wir unseren Sommerurlaub in Kroatien gemacht haben, das ist jetzt schon eine Weile her, da ging es mir nicht besonders gut. Und in dieser Zeit, da habe ich das Buch von Johannes Hartl zur Hand genommen, das auch an unserem Büchertisch, glaube ich, vorhanden ist, in meinem Herzen Feuer. Die Lektüre, die hat mir gut getan. Er hat berichtet dort davon, wie diese Gebetshausarbeit begonnen hat, welche Erfahrungen er mit Jesus gemacht hat. Und ich kann nur sagen, dass dieser Funke einfach ein Stück weit auf mich auch übergesprungen ist. Und vor allen Dingen hat es mich ermutigt, dass ich selber meinen Fokus auch bewusst wieder ganz neu und klar auf Jesus ausrichte, egal wie die Umstände sind. Und darum geht es. Ein Schlüsselsatz am Anfang des Buches lautet: Christlicher Glaube und Nachfolge Jesu beginnen mit einem brennenden Herzen. Das habe ich wirklich persönlich auch erlebt. Aber als ein Jünger Jesu, der 40 Jahre jetzt nachfolgt, kann ich auch sagen, ein brennendes Herz für Jesus wird immer wichtiger, je länger du nachfolgst. Und du hast so ein paar charmante Sätze über die Jugend auf der Mehrkonferenz gesagt. Ich möchte mal einige Sätze sagen im Blick auf meine Generation. Also wir sind ja so ein bisschen dazwischen, so zwischen Jugend und wir sind da auch noch nicht so ganz spät, sondern so mittendrin im Leben. Und ich sage, da ist doch so ein unglaubliches Potenzial an Herrlichkeit in euch, liebe Brüder und Schwestern in meiner Generation. Da ist so viel gesammelte Lebenserfahrung, so viel Erfahrung mit Gott. Und ich glaube, dass Gott nicht nur die Jugend, sondern auch uns herausfordert und auch alle, die noch älter und reifer sind, dass wir uns neu Feuer geben lassen von Christus und begeistern lassen für Christus in uns. Der Heilige Geist ist dabei, den Leib Christi zurück zur ersten Liebe, zu einem neuen Feuer zu führen. Und dieses Feuer für Jesus, das ist die zentrale Botschaft, ist kein Zufall. Wie sorgst du dafür, dass du in Christus eingewurzelt bist und dein Leben auf ihn gründest? Diese Fragen möchte ich dir jetzt stellen. Wie sorgst du selber dafür? Wie bewässerst du dein Leben mit dem Wort Gottes? Also wie machst du das ganz praktisch? Es müssen nicht immer 4 Kapitel sein. Es geht nicht um Leistungsreligion. Ja. Meine Frau und ich, wir haben es auch diskutiert. Mir ist aufgefallen, im Judentum müssen eigentlich die Männer vor allen Dingen diszipliniert sein. Die Frauen machen das schon von alleine. Ne? Die Frauen müssen nicht zum Gottesdienst, sie dürfen hingehen. Die machen das schon freiwillig. Aber die Männer brauchen so die Herausforderung, die Disziplin, so die Ziele und 4 Kapitel und 8. Und ja, das tut uns gut. Vielleicht sollen wir das auch mal so sagen. Ja, lasst uns mal ein bisschen kämpferisch sein da. Wie lässt du dich von Jesus faszinieren? Nimmst du dir Zeit, ihn anzuschauen, dich für ihn zu begeistern? Und schließlich, wie kämpfst du für das Leben, dass es hervorkommt, die Herrlichkeit Gottes wirklich auch Gestalt gewinnt? Das fühlt sich nicht immer nur gut an. Der Paulus sagt, er hat gearbeitet, er hat auch gelitten, aber die Herrlichkeit vor Augen. Das Leiden hat nicht das letzte Wort. Es ist wie bei einer Geburt, sagt die Bibel. Und dann kommt das Leben hervor und dann freuen sich alle und alles ist vergessen. Wenn du Christus angenommen hast, ist alles da. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du ihn noch nicht angenommen hast, dann entscheide dich für ihn heute und nimm ihn auf und gib ihm dein Leben in Zeit und Ewigkeit. Es gibt nichts Besseres. Zum Schluss noch ein Satz zum biblischen Verständnis von Hoffnung, weil es heißt die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Dieses griechische Wort Elpis bedeutet nichts Ungewisses, sondern es ist eine feste Zuversicht, dass Gottes Realität sich durchsetzen wird. Hoffnung ist was Gewisses. Es wird kommen. Sein Reich wird kommen. Seine Kraft und seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.